Die bekannteste Schlacht, die im Alten Testament geschlagen wurde, die war nicht zwischen zwei großen Kriegsheeren, sondern zwischen zwei einzelnen Personen. An wen denke ich? Denke an David und Goliath. David und Goliath, darüber will ich heute sprechen. Ich habe es genannt David und der Zwerg. Wir werden nachher drauf kommen, warum es Zwerg heißt. Ich wage es darüber zu reden, auch wenn ich weiß, dass es mit Sicherheit eine der bekanntesten Geschichten aus der ganzen Bibel überhaupt ist. Also auch für Menschen, die nicht an Jesus glauben, nicht an Gott glauben, David und Goliath kennen viele. Goliath hat sogar hier ins blühende Barock geschafft, gell, im Märchengarten. Gefällt mir nicht ganz so, dass er im Märchengarten steht, weil es ist kein Märchen, sondern es ist wirklich passiert. Aber trotzdem, man merkt dabei, wie bekannt die ganze Sache ist. Ich rede trotzdem darüber, weil ich meine, dass wir da einiges Wichtiges lernen können. Ich beginne einfach, indem ich die ersten 10 Verse lese und dann sage ich ein bisschen was und dann lesen wir nachher weiter. Es ist relativ viel Text, zwischendurch erzähle ich auch mal ein paar Verse, aber recht viel werde ich auch vorlesen. Ihr könnt einfach versuchen, euch so vor eurem inneren Auge so da in diese Situation rein zu versetzen. Wie war das damals, als das passiert ist? Die Philister zogen ihre Streitmacht bei Socho im Gebiet des Stammes Juda zusammen. In Ephes-Damim zwischen Socho und Aseka hatten sie ihr Lager. Saul bot alle wehrfähigen Männer Israels auf und ließ sie im Eichental das Lager beziehen. Als die Israeliten zum Kampf antraten, stellten sie sich am Abhang des Tales auf. Am gegenüberliegenden Abhang standen die Philister, dazwischen lag die Talsohle. Da trat aus den Reihen der Philister ein einzelner Krieger hervor. Er hieß Goliath und stammte aus Gad. Er war über 3 Meter groß und trug einen Helm, einen Schuppenpanzer und Beinschienen, alles aus Bronze. Der Panzer allein wog mehr als einen Zentner. Er hatte ein bronzenes Krummschwert geschultert, der Schaft seines Spießes war so dick wie ein Weberbaum und die eiserne Spitze wog fast 14 Pfund. Ein Soldat trug den großen Schild vor ihm her. Der Mann trat vor die Reihen der Philister und rief den Israeliten zu: Warum stellt ihr euch zur Schlacht auf? Ich stehe für die Philister und ihr steht für Saul. Wählt einen von euch, er soll zu mir herabkommen und mit mir kämpfen. Wenn er mich besiegt und tötet, werden wir eure Sklaven. Wenn aber ich siege und ihn töte, müsst ihr unsere Sklaven werden und uns dienen. Dann schrie er: Habt ihr gehört? Ich fordere das ganze Heer Israels heraus. Schickt mir einen Mann, damit wir miteinander kämpfen. Soweit so gut, bekannte Sache wahrscheinlich für die meisten von uns. Der Goliath fordert die Israeliten auf, dass sie einen Mann schicken sollen. Das war übrigens keine neue Idee. Das war eine recht übliche Sache, ein sogenannter Stellvertreterkampf. Häufig haben die Heere es damals so gemacht, dass eben nicht das ganze Heer gegeneinander gekämpft hat, sondern sie haben gesagt, jedes Heer schickt einen und eben derjenige, der siegt, der hat praktisch für das ganze Heer gesiegt. Ich habe ein kleines Experiment vor mit uns, nämlich versetzt euch mal in die Lage dieser israelitischen Soldaten. Ich werde es gleich nochmal so kurz schildern, wie das mit dem Goliath war. Und dann werde ich euch fragen, wie würdet ihr euch fühlen als Soldaten? Und wer will, kann das einfach sagen, da gibt's kein richtig oder falsch. Einfach so, wie es euch da ums Herz wäre. Also, ihr steht in diesem Heer der Israeliten, seid einer dieser Soldaten. Und jetzt seht ihr diesen Goliath, über 3 Meter groß. Heute wird sich jeder Basketballverein um den reißen. Da könnt ihr den Ball gerade so reinlegen. Über 3 Meter groß. Er hat ein Kettenhemd, das wiegt schon um die 50 Kilo. Mordsding, ein Speer, dessen Spitze 7 Kilo wiegt. Und klar, man gibt ihm den Beinamen Riesen. Und dann hat er ein Schild, aber das muss er gar nicht selber tragen, sondern das wird vor ihm hergetragen. Da hat er extra einen, der das trägt. Und dann schreit er eben: Hey, für was brauchst du ein ganzes Heer? Schickt mir doch einen. Wie würde es dir gehen als Soldat. Was würdest du dir sagen bei diesem Angebot von Goliath? Was sind deine Gedanken? Hoffentlich nicht ich. Ja. Schon verloren. Ja, keine Chance. Nichts wie weg, genau, schnell das Weite suchen. Gibt es jemanden, der sagen wird, ja super, endlich, tolle Herausforderung. Eher nicht so. Also mir wird es auch so gehen, ich würde denken, okay, also von mir aus irgendjemand anders, aber nicht ich, bitte. Also ganz bestimmt, das ist nicht meine Kategorie. Und wie geht's den Israeliten? Lesen uns den nächsten Vers. Als Saul, also der König, und die Männer Israels den Philister so reden hörten, erschraken sie und hatten große Angst. Denen geht's natürlich kein Stück anders. Jeder hat Angst. Jetzt, wenn wir auf unser Leben schauen, wie geht's dir? Gibt's in deinem Leben manchmal auch solche Riesen? Solche Schwierigkeiten, die einfach eine Nummer zu groß sind? Die nicht zu packen sind, wo du einfach schon im Vornherein resignierst, weil du sagst, das geht nicht, da gibt's keine Lösung, das ist eine Nummer zu groß für mich. Und wenn man hier ein bisschen weiterspringt, ein paar Verse weiter, heißt es, 40 Tage lang trat Goliath morgens und abends vor und forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. Also, die hören das nicht nur einen Tag, sondern die hören das 40 Tage lang. Und da sagt es morgens und abends, am 40. Tag haben die das 80 Mal gehört. Und ich glaube, das kennen wir manchmal auch. Je länger wir um ein Problem kreisen, je öfter wir das Problem hören, uns Gedanken machen über die Schwierigkeit, desto schwieriger wird's. Und desto aussichtsloser wird es. So ist es, wenn wir um unsere Probleme kreisen und meinen, wir müssen es selber schaffen, wir müssen ja den Riesen aus eigener Kraft besiegen. Ich glaube, es ist so, in jedem Leben gibt es Riesen. Jeder ist in einer anderen Situation. Der eine sagt vielleicht gerade auch im Moment, ist alles okay. Tolle Zeit, Sommer, Fußball-EM, macht Spaß, gute Stimmung, schöne Sache. Das ist schön. Also wenn das ist, dass du gerade keinen so Riesen im Leben hast, ist es super. Und da müssen wir auch gar kein Herz zaubern. Aber vielleicht geht's dir auch so, dass du tatsächlich vor so einem Problem stehst, dass du irgendwas hast, wo du sagst, oh, das ist mir eine Nummer zu groß. Und ich glaube, für beide Gruppen ist es wichtig, das zu hören, was wir hier aus diesem Ereignis lernen können. Weil leider ist es so, dass auch wenn es einem gut geht, irgendwann kommen die Riesen wieder. Und dann ist wichtig, wenn wir die Dinge im Kopf haben, die wir hier lernen können. Hier in unserem biblischen Bericht gibt es einen Szenenwechsel. Und das will ich uns kurz erzählen. Nämlich, es geht weg von diesem Schlachtfeld hin in wahrscheinlich eine ganz einsame Gegend, irgendwo in den Hügeln Judäas, da ist ein einzelner Hirte, der da zusammen mit seinen Schafen ist und der die Schafe hütet. Dieser Hirte heißt David. Von diesem Kampf der Israeliten mit den Philistern kriegt er nicht viel mit. Er weiß, seine ältesten drei Brüder sind in diesem Kampf dabei, aber arg viel mehr hört er nicht. Zwischendurch kommt er heim zu seinem Vater. Und dieser Vater, der Isai, der sagt zu ihm, hey David, du bist mein Jüngster. Deine drei ältesten Brüder sind in diesem Kampf, die sind schon 40 Tage weg. Ich weiß nicht, wie es denen geht. Geh doch bitte mal hin und erkundig dich, wie es denen geht. Und der David sagt, ist okay. Er gibt die Schafe einem Hütejungen, steht da extra dabei, also die sind gut versorgt. Und der Vater sagt aber noch, geh aber nicht ohne ein Präsent. Und so packt er einiges zusammen, nämlich 10 Brote, 15 Kilo, also so ein Sack mit gerösteten Körnern, das war wahrscheinlich so eine Spezialität, und dann noch 10 Käse für den Hauptmann. Bin mir nicht ganz sicher, ob nicht die Mutter da auch mit im Spiel war, hört sich für mich schon ein bisschen nach der Mutter an, oder? 10 Brote, 15 Kilo geröstete Körner, 10 Käse für den Hauptmann. Also auf jeden Fall, David nimmt alles mit, geht mit tollem Präsent da los. Und dann kommt er beim Schlachtfeld an, sieht, wie diese Truppen sich gegenüberliegen. Und jetzt lese ich uns was uns die Bibel hier berichtet. David ließ sein Gepäck bei der Lagerwache, lief an die Front zu seinen Brüdern und fragte sie, wie es ihnen gehe. Das war ja sein Auftrag. Während er mit ihnen sprach, kam wieder der Philister Goliath aus Gath herauf und forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. Auch David hörte seine Worte. Sobald die Männer Israels den Philister sahen, bekamen sie große Angst und wichen vor ihm zurück. »Hast du ihn gesehen? Da kommt er«, riefen sie einander zu. »Und wie er Israel verspottet. Wer ihn tötet, den macht der König zum reichen Mann. Er soll sogar die Königstochter bekommen und seine ganze Familie wird von allen Abgaben befreit.« Ich möchte uns auf ein kleines Detail hinweisen in diesen paar Versen, die ich vorgelesen habe. Am Anfang, das, was ich am Anfang vorgelesen habe, da hieß es, dass die Philister sich auf der einen Seite des Tales lagerten, die Israeliten auf der anderen, und Goliath war unten im Tal in der Talsohle. Hier hieß es jetzt, während der David mit denen sprach, kam der Philister Goliath aus Gath herauf. Das heißt, Goliath hat die Talsohle durchschritten und kommt auf der Seite Israels herauf. So ist es letztlich in unserem Leben, auch wenn wir solche Riesen dulden, dann bleiben sie nicht da, wo sie sind, sondern sie kommen immer näher, sie kommen letztlich herauf und wir können es uns nicht leisten, Riesen zu dulden. Du kannst es dir nicht leisten, solche Riesen zu dulden, denn sonst kommen sie immer näher, werden immer größer. Jetzt lesen wir weiter. David ist gekommen, es ist jetzt der 41. Tag. Interessant und wichtig ist, wenn wir jetzt überlegen, das, was die anderen 40 Tage lang gehört haben, das hört David jetzt zum ersten Mal. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Er ist nicht in diesem drin, dass er das jetzt schon 80 Mal gehört hat. Er hört es zum ersten Mal. Und jetzt, wie reagiert wohl David? David erkundigte sich bei den Männern, die in seiner Nähe standen, was für eine Belohnung bekommt der, der den Philister tötet und diese Schande von Israel nimmt? Dieser Unbeschnittene darf doch nicht das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen. Sie erklärten ihm noch einmal, was der König als Belohnung ausgesetzt hatte. Der David reagiert ganz anders. Ja, er redet da so mit seinen Brüdern und mit den anderen und dann kommt dieser Goliath herauf. Da heißt es, habe ich vorher vorgelesen, ja, alle wichen zurück. Und ich stelle es mir so vor, der David steht da und denkt, hä, ups, wo sind sie denn? Ja, geht auch einen Schritt zurück und er fragt nochmal nach, was für eine Belohnung gibt's? Und die erklären es ihm nochmal und sagen, also der König macht ihn zum reichen Mann, er gibt ihm seine Tochter zur Frau und die Familie wird von allen Abgaben befreit. Also Steuerfreiheit für die ganze Familie, tolle Sache, oder? Gut, ob jetzt die Königstochter so der große Gewinn war, weiß ich nicht. Wenn wir da ein bisschen weiterlesen, dann die nächsten Kapitel merken wir, nicht ganz so. Aber trotzdem, reicher Mann, Steuerfreiheit ist auch schon mal gut. David hört sich das an. Ich möchte uns erinnern an das, was wahrscheinlich viele wissen, als der David ausgesucht wurde von Gott und Samuel beauftragt war, zu dieser Familie Isais zu gehen, da hatte Samuel zuerst gedacht, dass einer der älteren Brüder der König werden soll, den er jetzt salben soll. Aber Gott hat gesagt, nein, der ist es nicht und der ist es nicht und der ist es nicht. Und dann irgendwann kam der David an die Reihe, den mussten sie erstmal noch holen lassen. Und Gott sagt, ja, der ist es. Und dann sagt Gott da etwas dazu zu dem Samuel. Warum sucht er den David aus? Frag mal schön in die Reihe, hat es jemand im Kopf? Was sagt Gott dazu? Warum wird der David ausgesucht? Was? Genau, an das habe ich gedacht. Gott sagte da, Ich sehe nicht das, was vor Augen ist, sondern ich sehe das Herz an. Also ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das ist so, dass Gott so einen anderen Blick hat. Er sieht nicht das, was vor Augen ist. Das ist bei uns Menschen ganz normal. Wir sehen das, was vor Augen ist. Aber bei Gott ist es anders. Er sieht das Herz an. Und ich habe den Eindruck, der David in dieser Situation, der hat genau diese Fähigkeit von Gott verliehen bekommen, dass er auch nicht das gesehen hat, was vor Augen ist, sondern dass er das Herz gesehen hat. Das Normale ist, wenn man so einen Goliath sieht, wenn man das sieht, was vor Augen ist, dass man denkt, oh nein, keine Chance, so ein Riese, so ein Kräftiger mit solchen Waffen und alles, das ist das, was vor Augen ist, das sehen wir Menschen. Aber David hat mit den Augen Gottes gesehen und hat das Herz gesehen. Und er sah, eigentlich ist dieser Goliath ein Zwerg. In den Augen Gottes ist es kein Riese, es ist ein Zwerg. Für Gott ist es überhaupt kein Ding, es ist ein Zwerg. Deshalb habe ich so genannt David und der Zwerg. Und das ist ein so wichtiger Punkt, nämlich wenn du deinem Riesen gegenüberstehst, dann bete um den Blick Gottes für diesen Riesen. Bete, dass du mit den Augen Gottes sehen kannst, wo die Dinge eben ganz anders aussehen. Wir haben es heute so gesagt, wenn jemand sagt, ja, das ist wirklich so, da gibt es einen Riese in meinem Leben, oder vielleicht ist es auch gar kein Riese, sondern irgendwas Kleines, aber ich wäre froh, da würde auch jemand anders dafür beten, dann gibt es da nachher die Möglichkeit. Deswegen haben wir vorher nur so eine kurze Lobpreiszeit gehabt. Nach der Predigt wollen wir noch eine Lobpreiszeit haben, und während dieser Zeit, wer möchte, kann dann nach hinten ins Foyer kommen, und da gibt es einige Leute, die gerne auch mit dir für so einen Riesen beten. Und um diesen richtigen Blick, um diesen Blick Gottes. Wir machen weiter, ich lese die nächsten Verse. Als sein ältester Bruder Eliab ihn so mit den Männern reden hörte, wurde er zornig und sagte, was hast denn du hier zu suchen? Unsere kümmerlichen paar Schafe lässt du allein in der Wildnis, wer wird nun auf sie aufpassen? Ich weiß, wie vorwitzig du bist. Ich kann mir schon denken, was dich hergetrieben hat. Du bist gekommen, um einmal den Krieg zu sehen. Ich möchte nochmal so diese Sache wie vorher machen. Versetzt euch jetzt in die Situation Davids. Stell dir vor, du bist David. Und jetzt ist da der Eliab, dein ältester Bruder. Und der macht dich so schlecht von der Seite an. Weil, wenn wir das so kurz überlegen, das ist ja wirklich unfair, was der ihm unterstellt, oder? Er sagt ihm, was hast du denn hier zu suchen? Unsere paar Schafe, die lässt du allein, wer weiß, wie es denen jetzt geht. Stimmt gar nicht. Er hat es einem Hütejungen gegeben. Ich habe es vorher, das habe ich nicht vorgelesen, aber erzählt. Also der David hat durchaus danach geguckt, dass die Schafe versorgt sind. Und dann sagt der Eliab, ich weiß, du bist nur hergekommen, um mal einen Krieg zu sehen. Stimmt auch nicht. Der David hat einfach das getan, was sein Vater ihm aufgetragen hat. Also, wie würdest du als David dich fühlen, oder wie würdest du reagieren, wenn du so, ja, schräg von der Seite angemacht wirst mit irgendwelchen schlechten Unterstellungen? Wie würdest du reagieren? Verteidigen. Ja. Sagen, hey, was soll denn das? Stimmt doch alles gar nicht. Was gibt's noch für Reaktionen? Selber wütend werden, genau. Und im Eliab heißt es auch, dass er wütend geworden ist. David könnte wütend werden. Okay, wieder heimgehen zum Vater oder was? Genau. Okay, also, ihr kommt alleine klar, ich gehe wieder. Das muss ich mir nicht geben, hier mich rumzuzoffen mit euch. Wenn ich sicher wäre, würde ich da einfach drüber stehen, würde lächeln, würde mir nichts ausmachen. Ich lese uns mal, gibt's noch? Ja, genau. Seid du doch ruhig, ihr traut euch da nicht, also halt du doch mal die Klappe. Genau. Ich lese uns, wie der David reagiert. David erwiderte: Was habe ich denn getan? Ich frage doch nur nach der Belohnung und so. Er drehte sich um und fragte den Nächsten, und wieder bekam er dieselbe Antwort. Also er verteidigt sich schon so ein bisschen, gell? Oder zumindest sagt er, was habe ich denn getan? Ich frage doch nur. Aber dabei lässt er es auch bewenden. Und dann, das finde ich wirklich hochbeachtlich, er drehte sich um und fragte den Nächsten, und wieder bekam er dieselbe Antwort. Was für eine Belohnung gibt's da? Das heißt, er lässt sich nicht auf diesen Kampf am Nebenschauplatz ein, er lässt sich nicht in so einen Kampf in seiner Familie verwickeln, sondern er weiß, hier gibt es einen wichtigen Kampf zu kämpfen, den gegen Goliath, und den kämpfe ich. Und ich lasse mich nicht in irgendeinen Kampf an so einem Nebenschauplatz verwickeln. Ich persönlich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich diese Größe gehabt hätte, zu sagen, ach ja, ist doch egal, lass mal reden. Es ist wirklich, wäre wirklich menschlich gewesen zu sagen, Mensch, Eliab, halt die Klappe, bist nur neidisch, du bist selber so ein Feigling und so weiter. Das wäre wirklich verständlich. Aber es wäre fatal, weil darüber wäre es wahrscheinlich nie zum eigentlichen Kampf gekommen. Und manchmal ist es bei uns Christen so, dass wir uns leider auch gerne in solche Kämpfe innerhalb der eigenen Familie verwickeln lassen, innerhalb der Familie Gottes, dass wir über dieses und jenes diskutieren und das und darüber den eigentlich wichtigen Kampf vergessen, nämlich Menschen zum Glauben an Jesus einzuladen, die Sache Gottes voranzubringen. Natürlich, das will ich auch dazu sagen, es ist ganz normal, in jeder Gemeinde gibt es Dinge, über die muss man diskutieren und die muss man klären, und da hilft es auch nichts zu sagen, naja, ist ja alles nicht so wichtig. Man muss Dinge einfach klären. Das ist schon ganz klar, das ist überall so. Aber trotzdem müssen wir immer gucken, wo lohnt es sich zu kämpfen und wo nicht. Was ist dran und was nicht. Und deshalb kämpfe an der richtigen Stelle. Schau, wo lohnt es sich, wo hat Gott mich beauftragt zu kämpfen, die Dinge anzupacken. David hat das genau im Blick, dass er an der richtigen Stelle kämpft. Jetzt geht's hier weiter. Es sprach sich herum, dass sich David zu eingehen nach der Belohnung erkundigt hatte. Man berichtete es auch Saul, und der ließ ihn zu sich rufen. Mein König, sagte David, lass dich von diesem Philister nicht einschüchtern, ich werde mit ihm kämpfen. Unmöglich, das kannst du nicht, erwiderte Saul. Du bist ja fast noch ein Kind. Und er ist ein Mann, der von Jugend auf mit den Waffen umgeht. Mein König, sagte David, als ich die Schafe meines Vaters hütete, kam es vor, dass ein Löwe oder ein Bär sich ein Tier von der Herde holen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und rettete das Opfer aus seinem Rachen. Wenn er sich wehrte und mich angriff, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Mit Löwen und Bären bin ich fertig geworden. Diesem unbeschnittenen Philister soll es nicht besser ergehen. Er wird dafür büßen, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Der Herr hat mich vor den Krallen der Löwen und Bären geschützt. Er wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört. Mir geht es jedes Mal gleich. Ich denke mir, es hört sich schon ein bisschen großkotzig an. Also, wenn einer meiner Konfirmanden oder so sowas erzählen wird, würde ich sagen, war es jetzt wirklich ein Löwe oder war es vielleicht eine Raubkatze oder vielleicht doch eine Katze oder so? Oder der Bär, war es jetzt ein Teddybär? Oder ja, also irgendwie, ich finde, es hört sich schon ein bisschen großkotzig an. Aber eigentlich ist es genau richtig. Denn das wird nicht irgendwas sein, was der David erfunden hat. Wichtig ist, was er da am Schluss sagt. Der Herr hat mich vor den Krallen der Löwen und Bären geschützt. Er wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Also mir geht's um dieses der Herr. Weil David hat es schon im Blick. Es bin nicht ich gewesen, der das gemacht hat, sondern es war Gott. Und damit macht er tatsächlich genau das Richtige, nämlich er erinnert sich an das, was Gott in seinem Leben schon getan hat. Er erinnert sich an die Siege Gottes in seinem Leben. Uns geht es oft so, wenn wir so unserem persönlichen Riesen gegenüberstehen, dass wir irgendwie verzagt werden und vielleicht denken, ach, da hat's nicht geklappt und da hat's nicht geklappt. Dabei sollten wir uns erinnern an das, was Gott in unserem Leben schon Großes getan hat, wo er uns schon Siege gegeben hat und wo er mächtig durch uns wirkte. Denn diese Siege Gottes in deinem Leben, die haben einen Sinn, nämlich dich zu ermutigen für die nächste Situation. Und deshalb erinnere dich an die Siege Gottes in deinem Leben und gib ihm die Ehre, so wie es der David hier auch gibt, und dann geh mutig voran. Ich stelle mir das so vor, als der David mit dem Saul redet und Saul sagt, hey, da hast du doch keine Chance, gegen so einen Riesen zu kämpfen, dass der David blinzelt und sich denkt, welcher Riese? Den einzigen Riesen, den es in meinem Leben gibt, das ist Gott. Und Gott ist allmächtig. Und wenn ich die Allmacht auf meiner Seite habe, dann ist so ein Goliath kein Problem. Der einzige Riese ist Gott. Es geht weiter. Gut, sagte Saul, kämpfe mit ihm. Der Herr wird dir beistehen. Ich weiß nicht, ob er das so ernst gemeint hat. Der Herr wird dir beistehen. Ich habe den Eindruck, es ist eher, dass er sich denkt, naja, ist halt so ein Bauernopfer oder so. Aber dann trotzdem, er gab ihm seine eigene Rüstung, zog ihm den Brustpanzer an und setzte ihm den bronzenen Helm auf. David hängte sich das Schwert um und machte ein paar Schritte, doch er war es nicht gewohnt. Ich kann darin nicht gehen, sagte er zu Saul. Ich habe noch nie eine Rüstung getragen. Er legte alles wieder ab und nahm seinen Hirtenstock. Im Bachbett suchte er 5 glatte Kieselsteine, steckte sie in seine Hirtentasche. In der Hand hielt er seine Schleuder. So ging er dem Philister entgegen. Wenn wir uns die Situation vorstellen, also da muss man sagen, da ist schon echt Humor auch drin. Weil von Saul, als der erwählt wurde von Gott zum König, da heißt es, dass er ein Kopf größer war als alle anderen im Volk. Jetzt der David, der war irgendwie noch so ein Jugendlicher, der war also eher noch ein bisschen kleiner, also ein riesen Größenunterschied, aber der Saul gibt ihm seine Rüstung und klar kann der David darin nicht gehen. Zum einen hat er noch nie eine Rüstung angehabt und zum anderen ist die ihm viel zu groß. Ein Ausleger schreibt an der Stelle, es bedeutete einen großen Durchbruch in meinem Leben, als ich entdeckte, dass ich selbst sein durfte und dass Gott mich einsetzen würde, wie ich bin. Ich funktioniere nicht gut, wenn ich anderer Leute Rüstung anhabe. Gott sieht einzigartige Techniken für einzigartige Menschen vor. Das ist wichtig. Du musst nicht mit der Rüstung eines anderen kämpfen, mit den Waffen eines anderen. Geht uns oft so, gell, dass man denkt, naja, wenn ich so wäre wie der oder wenn ich so wäre wie die, dann würde ich das so und so machen, dann würde das schon laufen und so und jetzt probiere es vielleicht mal auf die und die Art. Aber nein, du bist du und das ist gut so. Und Gott hat für dich einen Plan und er wird dir beistehen in deiner Art. Du musst dich nicht verbiegen. Kämpfe nicht mit einer fremden Rüstung. Und dann, wenn wir es jetzt so im Kopf haben, der David geht in seinem Hirtenoutfit, ja schon spaßig, gell, im Vergleich zu so einer Rüstung, hat er dann seinen Hirtenstab, Tasche, 5 Kieselsteine, Schleuder in der Hand. Das sieht schon witzig aus. Er geht auf den Goliath zu. Und was macht Goliath? Auch Goliath rückte vor. Sein Schildträger ging vor ihm her. Als er nahe genug war, sah er, wer ihm da entgegenkam. Ein Halbwüchsiger, kräftig und schön. Er war voll Verachtung für ihn und rief ihm zu, was willst denn du mit deinem Stock? Bin ich vielleicht ein Hund? Dann rief er den Zorn seiner Götter auf David herab. Komm nur her, spottete er. Dein Fleisch will ich den Geiern und Raubtieren zu fressen geben. Wir machen noch ein letztes Mal dieses Experiment. Versetzt euch nochmal in den David. Also ihr seid jetzt mutig losgezogen auf diesen Goliath zu. Hirtenstab in der Hand, Tasche rumhängen, Kieselsteine in der Tasche, aber sonst nichts. Und jetzt kommt dieser Goliath immer näher auf euch zu und ihr seht auf einmal, du siehst auf einmal, du bist David, du siehst, wie groß der ist, wenn er so nahe kommt. Diese 3 Meter, doppelt so groß wie du selber wahrscheinlich. Wie würde es dir in dieser Situation gehen? Dazu noch, wenn du seine Worte hörst, wo er sagt, hey, komm her, dein Fleisch, das gebe ich den Geiern und Raubtieren. Wie würde es dir in dieser Situation gehen? Wie würdest du reagieren?
Ja.
Also, das Denken, ja, Gott steht auf meiner Seite, kein Problem, ich mache mein Ding mit Gott, der kann ruhig kommen. Ja. Was? Oh, vielleicht doch nicht, vielleicht war es doch eine Nummer zu groß für mich. Zornig? Was schreit er da rum? Was wünscht er denn den Zorn seiner Götter auf mich herab? Jetzt sage ich dir mal, was Sache ist. Ja? Zweifel, genau. War das wirklich richtig? War es Gottes Auftrag überhaupt? Bin ich hier richtig unterwegs? Vielleicht so, gell? Ich persönlich, sage ich ehrlich, ich glaube, ich würde mir denken, oh, oh. Nee, nur mal zu groß für mich. Also es war bestimmt eine gute Motivation, aber nee, nichts wie weg von hier. Also doch lieber nicht. Wie macht's der David? David antwortete, du trittst gegen mich an mit Säbel, Spieß und Schwert. Ich aber komme mit dem Beistand des Herrn, des Herrschers der Welt, des Gottes, dem das Heer Israels folgt und den du verhöhnt hast. Er wird dich heute in meine Hand geben. Ich werde dich töten und dir den Kopf abschlagen. Und die Leichen der übrigen Philister werde ich den Vögeln und Raubtieren zu fressen geben. Dann wird die ganze Welt erkennen, dass das Volk Israel einen Gott hat, der es beschützt. Auch die hier versammelten Israeliten sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer braucht, um sein Volk zu retten. Denn der Herr bestimmt den Ausgang des Krieges und wird euch Philister in unsere Hand geben. Also tatsächlich, der David, er reagiert so, wie sie es im Prinzip sagten. Er ist ruhig in sich. Und wirklich, ich finde es sehr absolut verständlich gewesen, angesichts diesen Riesens, dann in dieser Situation noch den Rückzug anzutreten. Menschlich absolut verständlich. Aber David hat diesen anderen Blick. Er schaut nicht auf den Riesen, sondern, und hier will ich uns noch eine Kleinigkeit am Flipchart zeigen. Das Normale ist, dass wir in so einer Situation auf den Riesen schauen, so als kleiner David auf den Riesen. Aber der David, er schaut nicht auf den Riesen, sondern er schaut auf den Riesen hinter dem Riesen. Er schaut auf Gott. Und ich bin nicht der große Künstler, wie ihr hier merkt. Aber man müsste eigentlich den Riesen hinter dem Riesen viel größer malen. Der müsste mindestens bis zur Decke gehen. Aber das ist der Punkt. David schaut auf den Riesen hinter den Riesen. Und wenn er auf diesen Riesen schaut, dann ist der Riese ein Zwerg. Und deshalb, das Letzte, was ich uns mitgeben möchte, wenn du dem Riesen gegenüberstehst, wenn du die Sache anpackst, dann schau auf den Riesen hinter den Riesen, auf Gott. Und an der Stelle bin ich unheimlich froh, dass das jetzt ja hier nicht irgendwie ein positives Denken ist oder so, oder Hauptsache man geht so mit der richtigen Einstellung ran oder irgendwie mach was draus oder so, sondern dass das einfach Realität ist. Es ist ja nicht, dass wir uns da irgendwas einbilden mit Gott, sondern es ist einfach Realität, dass Gott allmächtig ist. dass Gott alle Möglichkeiten hat und dass er diesen Goliath locker umlegen kann mit so einem Hirtenjungen und dass er eben deinen Riesen genauso locker umlegen kann, dass er deine Situation genauso ändern kann, weil er alle Macht hat. Unsere Aufgabe ist es, auf den Riesen hinter dem Riesen zu schauen. Und vielleicht ist für dich heute die Zeit gekommen für diesen 41. Tag, wo du eben nicht mehr auf das hörst, was dieser Riese da sagt, sondern wo du auf den Riesen hinter dem Riesen schaust. Der David hat einzig und allein ein paar Steine und eine Schleuder, die er dem Riesen entgegenzusetzen hat. Und es mag irgendwie töricht erscheinen, aber so arbeitet Gott. Am Ende hört man es vielleicht dreimal zischen, dann fliegt ein Stein durch die Luft, trifft den Goliath am Kopf, der bricht zusammen, ist auf der Stelle tot und das war's. Das war der ganze Kampf gegen den Riesen, da liegt er komplett erledigt. Und das war nicht Davids Sache, sondern es war Gottes Sache, es war sein Kampf. Und das nur um es auch zu sagen, das ist auch ganz wichtig, dass wir eben Gott die Ehre geben. Bei David hier sehr auffallend, gell, wie er es dem Goliath sagt, die ganze Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und die Israeliten selber hier, die das gar nicht mehr im Blick haben, die sollen das wieder sehen. Sie haben einen Gott, auf den sie sich verlassen können. Darum geht's bei den Siegen in unserem Leben, dass die Welt, dass die Menschen um uns herum sehen, dass wir einen Gott haben, auf den Verlass ist. Und wir haben ein super Beispiel vorher von dir gehört, Alexander. So ist es oft, gell? Man bespricht dieses und jenes und da gibt's das Problem und das. Und man vergisst es einfach zu beten. Ich habe so an manche Sitzung gedacht, in der ich mit drin bin, wo es uns genauso geht, wo man denkt, ach, wie können wir es machen und so, anstatt einfach mal zu beten und zu sagen, hey Gott, du hast alles im Griff, machst du gut. Also ich weiß nicht, was in deinem Leben ist, ich will die Probleme nicht kleinreden, die sind riesig. Aber der Gott an deiner Seite ist noch viel riesiger. Und schau auf ihn. Und vielleicht denkst du auch, naja, eigentlich ist das Problem gar nicht so groß. Andere würden sagen, es sind doch Kleinigkeiten. Das ist egal, für dich ist es groß. Aber Gott ist viel größer, definitiv. Und wie gesagt, nachher, wenn wir gleich zum Ende der Predigt kommen, wer möchte, darf das gerne in Anspruch nehmen, dass eben auch jemand anders für das betet. Egal, ob es was Kleines oder was Großes ist, ihr dürft gern einfach da nach hinten ins Foyer kommen. Und wir können auch irgendwie in den Speisesaal gehen und da beten, sind einige Leute dazu bereit zum Gebet. Ich möchte uns nur noch den letzten Vers vorlesen von diesem ganzen Ereignis. Also es war so, um das kurz zu erzählen, der Goliath war tot und dann hat sich alles geändert. Die Philister haben eine Riesenangst bekommen, sind geflohen. Die Israeliten, jetzt voll dabei, stürmen ihnen nach. Und da heißt es, sie haben den Philistern eine riesige Niederlage beigebracht an diesem Tag. Sie haben sie verfolgt, weiß ich wie weit, und haben ihnen eine riesige Niederlage beigebracht. Und dann heißt der letzte Vers, David nahm den Kopf Goliaths mit. Also den hat er ihm abgeschlagen mit Goliaths eigenem Schwert. David nahm den Kopf Goliaths mit und brachte ihn später nach Jerusalem. Die Waffen Goliaths bewahrte er in seinem Zelt auf. Weiß nicht, wie es euch damit geht. Für meine Gefühle ist es ein bisschen rustikal, so den Kopf Goliaths da mitzunehmen und die Waffen Goliaths, ja, das ist okay. Aber eigentlich sind das ganz schöne Trophäen, oder? Trophäen für den Sieg Gottes. Und wenn es da heißt, dass er die Waffen Goliaths in seinem Zelt aufbewahrt, da kann ich mir vorstellen, dass er dieses Schwert und was es alles so war, in seinem Zelt hingestellt hat, direkt neben so einem Löwenschädel und so einer Bärentatze, und dass ihn das an die Siege Gottes in seinem Leben erinnert hat. Und er wusste, da hat Gott gesiegt, jetzt kann ich auch eine neue Herausforderung anpacken. Erinnere dich an die Siege Gottes in deinem Leben und schau auf den Riesen hinter dem Riesen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, guter und großer, allmächtiger Gott, in dem Kampf mit meinem eigenen Riesen, da kann nur ich selber kämpfen, das kann niemand anderes für mich machen. Aber du stehst an meiner Seite und dafür danke ich dir. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, mit deinen Augen zu sehen, dass du mir zeigst, dass dieser Riese in deinen Augen ein Zwerg ist. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, auf dich zu sehen, allmächtiger Gott, und eben den Blick auf deine Möglichkeiten zu haben. Und dann gib du mir den Mut, die Dinge anzupacken, gib, dass ich mich erinnere an die Siege, die du schon in meinem Leben gekämpft hast und wo du gesiegt hast. Und dann lass es mich erleben, dass du wieder siegst und das alles zu deiner Ehre. Amen.